Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt ja so Menschen, zu denen hat eigentlich jeder eine persönliche Geschichte. Da will ich jetzt mal nicht so tun, als stünde ich drüber. Als vor 25 Jahren Prinzessin Diana gestorben ist, habe ich es einfach nur in den Nachrichten gesehen. Aber als sie dann beerdigt wurde, an dem Tag hatte ich Besuch. Und der Besuch wollte das unbedingt sehen. Und deshalb habe ich die Fernsehübertragung auch gesehen. Und ich weiß bis heute nicht, ich belüge vielleicht mich selber, ob ich das sonst auch getan hätte. Aber ich habe es gesehen, also kann ich mich an diese Zeit gut erinnern. Genau wie Stefanie Lohaus. Sie ist Mitbegründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazins. Und ist zu uns ins Studio gekommen, ist immer noch nicht selbstverständlich, so in der Spätphase von Corona. Schönen guten Morgen, Frau Lohaus.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich.
Wir haben beide auch schon mal, es war gleich am Telefon, schon mal Leuten, die es vielleicht immer noch nicht kennen, versucht, das Missy Magazin zu erklären. Ich finde, heute Morgen ist es leicht mit so einer Anti-Erklärung. Es ist nicht die Art von Zeitschrift, in der es in der Regel um Prinzessinnen und Könige geht. Das kann man so erklären. Hat es denn Diana trotzdem schon mal ins Missy Magazin geschafft?
Tatsächlich hat sie das. Und zwar vor 5 Jahren, zu ihrem 20. Todestag. Da hat unsere Autorin Jacinta Nandi, die selbst auch Britin ist, eine kleine Erinnerung an Diana verfasst. Eine kritische, feministische Auseinandersetzung, wie sich das für das Missy Magazin gehört.
Aber da sind wir ja schon mitten in einem der Themen, über die wir, glaube ich, reden müssen an diesem Todestag. Eine kritische, feministische Auseinandersetzung. Hat denn Lady Diana oder hatte sie zu Lebzeiten tatsächlich irgendeine feministische Bedeutung?
Nein, ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie das nicht hatte, dass sie sich selber auch überhaupt gar nicht als Feministin oder auch als politisch verstanden hat. Also zum Beispiel ist der Spruch von ihr überliefert, als sie sich für gegen Landminen eingesetzt hat. Das ist ja keine politische Beschäftigung, sondern es ist eine rein humanitäre Aufgabe, die ich hier übernehme. Und ich glaube, sie hätte alles, was in diese Richtung geht, weit von sich gewiesen. Aber ich glaube, sie wurde auch versucht zu vereinnahmen, sage ich jetzt mal.
Da hat sie sich ja unter anderem aber auch an diese Regel gehalten, die eigentlich für das ganze britische Königshaus gilt, dass man sich nicht politisch äußert, zumindest nicht zu aktuellen tagespolitischen Fragen. Auf der anderen Seite hat sie ja gegen so ein paar Regeln auch verstoßen. Dafür haben sie ja manche auch bewundert. Ich meine, der Höhepunkt war, als sie öffentlich über ihre Ehekrise redete. Aber es gab ja schon vorher Kleinigkeiten. Also war sie tatsächlich so ein bisschen rebellisch?
Ich denke, ja, also natürlich ist sie dafür ja auch bekannt geworden, oder ich glaube, das macht ja auch ihren Reiz aus, dass sie eben versucht hat, diese sehr starren und althergebrachten Regeln der Monarchie zu durchbrechen, diese eben menschlicher zu gestalten. Das ist ja auch alles vor dem Hintergrund zu sehen, dass sie eben, es wird immer so dargestellt, als sei sie ja quasi eine ungelernte Kindergärtnerin gewesen, was sie auch war, aber gleichzeitig entstammte sie ja eine der ältesten Adelsfamilien Großbritanniens, also so ganz unbeteiligt war sie vor ihrer Ehe mit Charles ja auch nicht. Aber es ist definitiv deutlich geworden, dass sie nicht persönlich gestruggelt hat, also auch eine Außenseiterin dort war, Probleme hatte, Essstörungen, psychische Probleme, und sie hat das eben nicht unter den Teppich gekehrt, sondern ist offensiv nach außen gegangen und hat auch versucht, ihre Situation zu verbessern oder zu verändern in diesem Rahmen und ist damit natürlich angeeckt, aber eben für die Öffentlichkeit hat das natürlich einmal einen gewissen, ich sag mal, Entertainment-Faktor, ne? Also ein bisschen Soap Opera. Und und ich denke aber auch, dass sie das halt nahbar macht und eben auch durchaus rebellisch, wenn man so möchte.
Ich muss sagen, dass ich überrascht war. Gestern Abend zum Beispiel, ich seppte durch die Fernsehprogramme, haben 2 der größten Privatsender, also kann man auch mal aussprechen, hier Sat.1 und RTL, völlig parallel riesige Sendungen gemacht zum 25. Todestag von Diana. Habe mir die Zeitung angeguckt, von Seriös bis Bild, auch alles voll damit. Mich hat das in diesem Ausmaß ein bisschen überrascht, dass es nach 25 Jahren noch so ein großes Ding ist. Wie geht's Ihnen?
Wenn wir uns die derzeitige Phase angucken, dann sehen wir schon, dass es sehr viel, auch Filme, Spielfilme, Biopics, ein Musical habe ich recherchiert. Also es gibt gerade, würde ich sagen, tatsächlich so eine Art Diana-Boom vielleicht auch wieder. In der, verschiedene Arten der Beschäftigung mit ihrem Leben, mit ihrem Tod. Und inwiefern ist das überraschend? Also ich glaube eben, dass genau dieser Lebensweg, den sie gegangen ist oder die Rolle, die sie gespielt hat, auch in Verbindung natürlich mit ihrem Tod, das ist natürlich quasi schon eine klassische Erzählung, ne? Also das bietet eben Storytelling, und das ist das, was die Menschen wollen, Schmerzen, Versöhnung, eine schöne Frau, die sich eben ja auch bewusst medial inszeniert hat, gleichzeitig eben auch Opfer war, also Opfer der Paparazzi und dann eben diesen tragischen Tod gefunden hat. Das ist natürlich eine Erzählung, die die Menschen fasziniert bis heute. Und in dem Sinne ist es vielleicht nicht verwunderlich.
Manche sagen ja, Meghan Markle sei so ein bisschen was wie ihre Nachfolgerin. Die hat natürlich noch offener über Eheprobleme, meines Wissens hat sie ja noch nicht, aber über ihre Probleme mit den Schwiegereltern sozusagen geredet. Wir haben eine ganz andere Zeit jetzt und sie ist eine ganz andere Person. Die ist ja nun wirklich eine bürgerliche. Ist sie trotzdem auch für Sie so eine Art Nachfolgerin von Diana, so in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ich finde es schwierig. Ich habe den Eindruck, dass sie das auch selber versuchen. Also ich glaube, dass auch die Mitglieder des Königshauses verstanden haben, dass es hilfreich ist, ein bisschen Pop zu sein, sag ich mal. Ne? Also dass solche Inszenierungen eben auch bewusst gewählt werden. Also sie hat ja dann auch, ihre Tochter trägt den zweiten Namen Diana Lilibet. Also es wird schon versucht, sich eben in diese Tradition zu stellen und das eben ja auch medial zu vermarkten, sag ich jetzt mal. Ich denke, dass diese Geschichte nicht so wirklich wiederholbar ist. So, ne? Also ich glaube schon, dass sie es versucht. Ich würde sagen, eine Nachfolgerin für Lady Di in dem Sinne kann man nicht erfinden. Ja, das passiert ja einfach. Also ich würde auch nicht sagen, dass Lady Di hat ja ihre Lebensgeschichte oder sich selber nicht so inszeniert mit der Absicht, dass sie ikonisch wird. Ich glaube, das ist ihr mehr so passiert, ja. Also dann tatsächlich hat sie auch das genutzt und natürlich eben sich entschieden, auf eine bestimmte Art aufzutreten oder auch Dinge an die Öffentlichkeit zu tragen. Und das so quasi geplant herzustellen, das funktioniert einfach nicht.
Wir müssen eins zum Schluss noch klären, daran bin ich schuld. Sie haben es vielleicht gar nicht gehört, aber ich habe, als ich Sie angekündigt habe, Ihren Besuch gesagt, Sie seien eine Frau, die ein, naja, ambivalentes Verhältnis zu Lady Di hat. Jetzt lassen wir mal die Journalistin, die Feministin und alles weg und die private Stefanie. Was ist denn Ihr Verhältnis zu Lady Di?
Das ist schon interessant, weil ich bin tatsächlich ja auch ein Kind der 80er, also 78 geboren, und ich weiß, also wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass es quasi zwei Ereignisse gab, bei denen ich weiß, wo war ich, ja, oder ich erinnere mich an, wie ich vor dem Fernseher saß, in welchem Setting. Das war einmal der 11. September und der Tod von Lady Di. Und das finde ich schon interessant, weil ich natürlich, also sie jetzt persönlich niemals als Vorbild empfand oder interessant fand, aber sie hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ich habe jede Woche zuverlässig bei meiner Oma die adelstreuen Magazine durchblättert und gelesen und war fasziniert von dieser Person. Sie war einfach immer da im öffentlichen Leben. Und ich weiß tatsächlich auch noch, dass ich einmal beim Friseur war, meine Mutter wollte, dass ich einen Kurzhaarschnitt bekam, und ich kam raus mit einer Lady Di Frisur, also diesem ikonischen Föhn-Kurzhaarschnitt, und war unfassbar unglücklich darüber. Aber sie war eben tatsächlich auf eine seltsame Art Teil des Alltags in den 80ern und 90er Jahren. Ich glaube, man konnte sich dem gar nicht entziehen, egal wie man zu ihr stand oder sie fand. Und das ist tatsächlich eben auch ikonisch, ja.
Wir kennen uns dafür nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie viel wir beide gemeinsam haben, und vieles sicherlich auch nicht, aber das haben wir gemeinsam alles, das kann ich jetzt sagen. So eine Oma hatte ich übrigens auch. Stefanie Lohaus war das, Mitbegründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazins. Sie hat auch noch viele andere Aufgaben, aber sie hat wie wir für alle auch eine gewisse Erinnerung an Lady Diana. Deshalb war sie heute im Studio. Danke für den Besuch.
Vielen Dank.